Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, seit Ihrer Konfirmation, liebe goldenen Konfirmandinnen und lieber goldener Konfirmand, sind 50 Jahre vergangen, lange Zeit. Da ist viel passiert und so ein Tag der goldenen Konfirmation ist ja eine Zeit, wo man mal ein Tag, wo man mal zurückschaut. Was war da an Schönem? Wofür können Sie danken? Was gab es an Problemen, die Sie bewältigt haben mit Gottes Hilfe? Und das können auch Leute, die jetzt heute nicht gerade goldene Konfirmation haben, danken, auch danken für das, wo Gott uns durchgetragen hat, wo er uns geholfen hat bis heute. Wie wir im ersten Lied gesungen hatten, bis hierher hat mich Gott gebracht. Es sind aber, wenn wir zurückschauen auf vergangene Zeiten, auch manche schmerzlichen Erfahrungen, dass wir versagt haben oder auch Verletzungen, die gewesen sind. Ich meine jetzt nicht aufgeschlagene Knie oder sowas, sondern Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, wo wir vielleicht ungerecht behandelt worden sind, wo andere uns bitter enttäuscht haben, vielleicht ein Mensch, dem wir vertraut haben und dann eine große Enttäuschung. Wie gehen wir mit solchen Erfahrungen um? Wir haben uns heute als vorgeschlagenen Predigttext einen Text, der uns an dieser Stelle helfen kann. Römer 12, die Verse 17 bis 21. Da schreibt Paulus: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Paulus nennt die Dinge hier beim Namen. Er spricht am Anfang, am Schluss unseres Textes vom Bösen. Ja, es geschieht Böses in unserer Welt und auch uns wird Böses angetan. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Es nützt nichts zu sagen, oh, ist doch nicht so schlimm, nimm es nicht so schwer. Paulus zeigt uns hier einen Weg, wie wir damit umgehen können. Ein Weg, der nicht dazu führt, dass wir uns oder andere fertig machen. Wir sollen dem Bösen nichts Böses entgegensetzen, Vers 17, sondern das Böse mit Gutem überwinden, wie wir im letzten Vers unseres Textes lesen. Nun hört sich das leicht an, aber wenn ich wirklich verletzt worden bin, ist das schwer. Darum ist es gut, dass Paulus hier nicht nur schreibt, mach das, sondern dass er uns auch zeigt, was uns helfen kann in einer solchen Situation. Wenn man älter wird, und es tut mir leid, liebe goldene Konfirmanden, vielleicht geht euch das auch schon ein bisschen so, dann braucht man das ein oder andere Medikament mehr. Und so haben wir in unserem Text sozusagen drei Medikamente, die uns helfen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Überschrift und die Predigt also, Medikamente gegen die Ungerechtigkeit in unserem Leben. Und Paulus nennt uns drei Medikamente. Das erste Medikament: Gott überfordert dich nicht. Gott überfordert dich nicht. Hab mit allen Menschen Frieden, schreibt Paulus hier in Vers 18. Ein guter Rat. Christen sollen nicht streitsüchtig sein. Früher, liebe goldene Konfirmanden, da gab es ja die kleinen Rangeleien zwischen Truppachern und Seelbachern, aber ist eigentlich nicht der Rede wert. Heute verstehen sich die Truppacher und Seelbacher gut. Aber es gibt Menschen, die suchen einfach Streit. Die scheinen geradezu Freude daran zu haben, sich mit anderen anzulegen. Manchmal ist das offensichtlich. Da kommen abfällige Bemerkungen oder ein aggressiver Unterton, sodass man im Zweifel dann sagen kann, was hast du denn? Ich habe doch nichts gesagt. Aber unter der Hand ist eben doch was gesagt worden. Manches geschieht im Verborgenen. Manches geschieht auch hintenrum. Man kann schlecht über andere reden, gerade wenn er oder sie nicht dabei ist. Und das kann auch sehr zersetzend und Unfrieden sein und Unfrieden bringen. Und gerade Christen werden in unserer heutigen Welt zunehmend angegriffen. Ein Symptom ist es, dass es schon gefährlich ist, wenn christliche Fußballspieler sich nach dem Fußballspiel zusammenstellen und zusammen beten. Ich fand das ja eine schöne Aktion, aber wo konnte man überall lesen, ha, das sind ganz gefährliche Leute. Also wenn so etwas geschieht, wenn wir selber sozusagen Opfer sind, dann sollen wir Frieden halten. Habt mit allen Menschen Frieden und auch mit denen wir es schwer haben und die uns das Leben schwer machen. Also, dass wir zum Beispiel die Hand zur Versöhnung hinreichen, wo das geht. So wie das Motto unseres früheren Ministerpräsidenten und Bundespräsidenten Johannes Rau war, versöhnen statt spalten. Und wenn mir andere irgendwas Schlechtes erzählen über wieder andere, dann steige ich nicht darauf ein. Dann sage ich nicht, ach ja, wie spannend, erzähl mehr. Sondern sage ich oder frage, hast du eigentlich schon mit demjenigen selber drüber geredet? Meistens kommt, nö, habe ich nicht. Natürlich ist die Versuchung groß, dann mitzumachen, wenn schlecht über andere geredet wird. Man fühlt sich ja selber ein bisschen besser, wenn andere schlechter sind. Aber wir sollten dabei bedenken, früher oder später trifft es auch uns selbst. Ich bin immer sehr vorsichtig bei Menschen, die mir Schlechtes über andere erzählen. Denn ich weiß ganz genau, wenn die über andere Schlechtes bei mir erzählen, dann erzählen die auch bei anderen Schlechtes über mich. Und so ist es gut, dass wir da einfach nicht mitmachen und sagen, ohne mich. Stattdessen Frieden suchen. Frieden suchen in unseren Beziehungen, Frieden suchen auch in der Gemeinde. Eine positive Kultur haben. Paulus schreibt ja nicht nur, dass wir das Negative vermeiden, also habt keinen Streit, sondern er formuliert positiv, habt Frieden. Also können Sie, kannst du heute überlegen, auf wen möchte ich neu zugehen? Wo möchte ich mich für Versöhnung einsetzen? Gerade da, wo andere mir was angetan haben. Nun ist das manchmal auch sehr enttäuschend, wenn ich so einen Schritt gehe. Dann nämlich, wenn der andere mich zurückweist. Ich bemühe mich ein gutes Verhältnis, ich sage vielleicht, lass uns nochmal über die Sache reden und der andere sagt, nö, ist für mich nicht, sieh du zu. Und wenn der andere vielleicht noch sogar mir vorwirft, ach, bei dem, was du gemacht hast, so heuchlerisch kommst du jetzt mit Frieden an oder was, was soll ich dann machen? Für manchen Christen ist das ein echtes Problem. Ein echtes Problem, auch im Gottesdienst zum Beispiel zum Abendmahl zu gehen. Jesus sagt ja, dass wir uns erst mit anderen versöhnen sollen, bevor wir zum Tisch des Herrn gehen. Frage also, muss ich auf das Abendmahl verzichten, wenn irgendein anderer etwas gegen mich hat? So hört es sich an, wenn Jesus in Matthäus 5 in der Bergpredigt sagt, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. So weit, so gut. Aber was ist, wenn der andere gar keine Versöhnung will? Das ist sehr entlastend, dass Paulus hier schreibt, ist's möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Ist's möglich. Das heißt, es gibt auch Situationen, wo es leider nicht möglich ist. Wo ich alles versuche, auf den anderen zugehe und er verschließt sich trotzdem. Natürlich ist es auch gut, immer selbstkritisch zu fragen, habe ich auch genug getan. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwann sagen muss, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Dann liegt der Ball sozusagen beim anderen. Dann kann ich beten. Beten, dass wir doch noch wieder zusammenfinden. Aber solange der andere das nicht will, kann und muss ich auch nichts erzwingen. Und dann kann ich auch guten Gewissens zum Abendmahl gehen. Wie gesagt, dass ich immer versuche, das zu tun, was ich tun kann, aber da, wo ich wirklich an Grenzen komme, dass ich mich dann auch nicht überfordern muss und immer denken muss, alles liegt nur an mir. Und wenn mir das klar ist, dann kann ich die Sache abgeben. Abgeben an den Herrn und sagen, du bist es. Du musst jetzt hier neu eingreifen. Und das stärkt auch wieder mein Vertrauen. Wenn ich mir immer den Kopf zermartere, warum will der nicht, warum geht das nicht, dann kann das auch schnell wieder umschlagen, in Zorn, in Wut, in Verbitterung. Und darum ist es gut, entlastend, dass wir als erstes Medikament aus unserem Text hier haben, Gott überfordert dich nicht. Das zweite Medikament, Gott übernimmt die Rache für dich. Das ist ein schlimmes Wort, Rache, aber schauen wir, wie gut das ist. Ganz entscheidend, um von negativen Gedanken und Gefühlen frei zu werden, ist die Vergebung. Rächt euch nicht, schreibt Paulus hier in Vers 19. Positiv ausgedrückt kann das heißen, und das kommt auch immer wieder im Neuen Testament, vergebt den anderen. So beten wir es ja auch im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Von Gott Vergebung erfahren und anderen vergeben, hängt also zusammen. Mancher denkt, das hat er aber gar nicht verdient, dass ich ihm das vergebe. Da frage ich zurück, hast du es denn verdient, dass Gott dir vergibt? Und außerdem, Vergebung ist ja nicht nur was für den anderen, Vergebung ist ja auch etwas für mich. Wenn ich vergebe, dann kann ich ja auch leichter loslassen. Dann muss ich mich nicht immer wieder mit negativen Gedanken plagen und denken, was hat der getan und jenes und dieses. Und dann kann ich das abgeben und sagen, Herr, es ist deins. Und kann sagen, habe ich doch vergeben. Und es hilft, das nicht nur in Gedanken zu tun, sich zu sagen, ich nehme das irgendwie vor, sondern im Gebet das auch vor Gott auszusprechen, sich festzulegen und zu sagen, Herr, ich vergebe diesen Menschen. Auch wenn ich das vielleicht in dem Moment gar nicht fühle, wenn das Gefühl eigentlich noch sagt, am liebsten würde ich, könnt ihr fortsetzen. Und auch wenn ich mich im Gebet festlege, sind die negativen Gefühle vielleicht noch nicht gleich weg, aber dann kann ein innerer Heilungsprozess einsetzen. Manchmal über Jahre hinweg, aber es lohnt sich, anderen zu vergeben. Und die entscheidende Hilfe ist, sich daran zu erinnern, wie Gott mir vergeben hat. Und darum auch dieser Zusammenhang von Vergebung mir gegenüber, uns gegenüber und anderen gegenüber im Vaterunser. Also wenn es mir schwerfällt zu vergeben, kann ich mich daran erinnern, was hat Jesus denn mir schon alles vergeben? Ich bin doch letztlich auch nicht besser als der andere. Und wenn ich diese Vergebung, diese Liebe Gottes für mich neu entdecke, dann kann ich auch leichter anderen vergeben. Übrigens kann man diesen Zusammenhang auch am Aufbau des Römerbriefes sehr schön festmachen. Der Römerbrief ist eine Art Vorstellungsschreiben. Paulus möchte die Gemeinde in Rom besuchen und bevor er sie besucht, schickt er vorher noch einen Brief dahin, um sich sozusagen theologisch vorzustellen. Also es ist viel wichtiger als seine Lebensumstände ist, sein Glaube, auch schon interessant. Und wenn wir den Aufbau des Römerbriefs sehen, Römer 1 bis 11 sind sozusagen die grundsätzlichen Dinge und da steht im Mittelpunkt, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, wir dadurch Vergebung haben können. Kapitel 1 bis 11. Und dann gleich Kapitel 12, unser Predigttext, kommt dann das, was daraus folgt, wie wir uns verhalten können. Das heißt, Paulus sagt nicht einfach nur, macht das mal, seid irgendwie nett zueinander, sondern das geschieht auf der Grundlage dessen, was Jesus für uns getan hat. Die Grundlage, er ist für uns gestorben, er vergibt, Kapitel 1 bis 11, und darum, dass auch wir Frieden halten mit anderen, anderen vergeben, Kapitel 12. Und darum ist es ganz entscheidend, bevor wir uns mit anderen beschäftigen, erstmal persönlich zu fragen, habe ich eigentlich schon die Vergebung von Jesus für mich persönlich angenommen? Habe ich mich schon Jesus anvertraut, der mich so sehr liebt? Und ich lade gerade Sie als goldene Konfirmanden ein, diesen Tag nicht nur als einen Tag der Erinnerung zu nehmen, ach, was war so alles vor 50 Jahren, sondern für heute zu sagen, ich möchte das, was Konfirmation eigentlich ist, heute nochmal ganz neu tun, mich festmachen an Jesus Christus und seine Liebe annehmen für mein Leben. Und ich vermute, wahrscheinlich seid ihr besser als ich, aber bei mir ist die Konfirmation jetzt auch nicht mehr ganz so lange bis zu meiner goldenen Konfirmation. Da ist in fast in 50 Jahren auch so einiges gewesen, was nicht in Ordnung gewesen ist. wo ich schuldig geworden bin. Und ich vermute bei Ihnen auch. Es wären ja nicht nur andere an mir schuldig, ich werde auch an anderen schuldig. Und darum ist es gut, ganz bewusst diese Vergebung von Jesus anzunehmen. Und ich verspreche euch, gerade euch goldene Konfirmanden, die Vergebung von Jesus ist viel kostbarer als alles, was wir auf dieser Erde geschenkt bekommen. Auch als die Geschenke, die Sie damals zur goldenen Konfirmation bekommen haben, liebe goldene Konfirmanden. Zum Beispiel die Geschirrtücher für die Aussteuer, von denen ihr mir erzählt habt. Kann man fragen, ob es sie noch gibt. Und wer diese Vergebung erlebt, kann auch anderen vergeben. Nun gibt es bei der Vergebung ein Problem. Man kann fragen, ist das nicht ein bisschen billig mit der Vergebung? Soll der andere einfach so ungeschoren davonkommen? Bei einer dummen Bemerkung könnte man noch sagen, ach, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Aber was ist, wenn es wirklich um schlimme Dinge geht? Muss es da nicht auch eine Strafe geben? Ist das nicht ungerecht, wenn dann einfach so vergeben wird? Natürlich müssen Straftäter verurteilt werden. Aber manchmal gibt es auch schlimme Dinge, die sind eben nicht justiziabel sozusagen, also die werden nicht bestraft. Oder einer kann einfach nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Vielleicht ist die Sache zu lang her. Was dann? Paulus schreibt hier in Vers 19 einen Satz, der sich sehr hart anhört, der aber gerade an dieser Stelle eine große Hilfe sein kann. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Hier hören wir ganz eindeutig, Gott wird richten. Bei ihm gibt es keine unentdeckten Fälle, bei ihm gibt es auch keine Verjährung. Alle Schuld kommt bei ihm mal ans Tageslicht. Auch das, wo wir hoffen, dass hoffentlich keiner das mitkriegt. Das hört sich vielleicht bedrohlich an. Aber für Christen bleibt die Zusage Gottes, wer an Jesus glaubt, der muss keine Angst vor dem Gericht Gottes haben. Und dann, wenn ich mit Jesus lebe, kann dieses Gericht geradezu etwas Tröstliches haben. Denn Gericht heißt ja auch, Gott sorgt für Gerechtigkeit. So viel Ungerechtigkeit gibt es in unserer Welt. Gott wird einmal für Gerechtigkeit sorgen. Und denen, die Unrecht getan wurde, die kommen dann zu ihrem Recht. In vielen Prophetentexten aus dem Alten Testament wird das beschrieben. Da hören wir immer wieder vom Gericht auch über die Völker, die Israel angegriffen haben. Und dieses Gericht über die Völker ist zugleich eine Zusage, eine Heilszusage an das Volk Israel. Was heißt das für uns? Wenn Gott richten wird, brauchen wir das nicht zu tun. Rächt euch nicht selbst, schreibt Paulus. Wir können sagen, okay, Gott kümmert sich drum und ich kann vergeben und muss nicht denken, dass das zu billig ist, sondern Gott kümmert sich darum. Also das zweite Medikament gegen die Ungerechtigkeit. Gott übernimmt die Rache, nicht du musst dich rächen. Ein drittes Medikament. Gott gibt dir die Kraft, Gutes zu tun. In Vers 20 beschreibt Paulus ganz praktisch, was es bedeuten kann, das Böse mit Gutem zu überwinden. Vielmehr, passt auch zur Hitze, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Also, gerade denen, die uns anfeinden, gerade die uns verletzen, gerade denen sollen wir etwas Gutes tun. Das heißt nicht, dass wir sie jetzt nett finden müssten oder dass wir mit ihnen befreundet sein müssten. Manchmal ist Abstand sogar hilfreich. Aber es bedeutet, dass wir überlegen, wie können wir dem anderen helfen? Wie können wir ein Zeichen setzen, dass wir dem anderen Gutes tun? Ein Zeichen des Friedens. Und wenn ich das tue, dann tue ich nicht nur etwas für den anderen, dann tue ich auch etwas für mich selbst. Denn das verändert auch meinen Blick auf den anderen. Das macht mich selbst auch frei von negativen Gefühlen. Dann denke ich nicht nur dieser Idiot, sondern mir wird vielleicht klar, ach, der hat auch seine Probleme. Vielleicht kann ich den anderen sogar ein bisschen verstehen. Auch wenn ich nicht in Ordnung finde, was er gesagt oder getan hat. Und wenn ich etwas für ihn tue, dann kann sich auch meine Einstellung ihm gegenüber verändern. Denn das, was wir tun, prägt ja auch unser Denken und unsere Gefühle. Also wenn wir etwas Positives tun, kann das auch zu einem positiven Denken führen. Aber eben auch beim anderen kann sich etwas verändern. In Vers 20 heißt es weiter, wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Was ist damit gemeint? Man hat vermutet, dass Paulus sich hier auf ein ägyptisches Bußritual bezieht. Siegfried Mogens, ein früherer Leiter des Ägyptischen Instituts der Universität Leipzig, hat von einer Geschichte aus dem alten Ägypten berichtet. Da musste ein überführter Dieb zu dem Geschädigten gehen, um sich zu entschuldigen. Und bei dieser Gelegenheit trug er ein Gefäß mit brennenden Kohlen auf seinem Kopf. Das Gesicht wurde natürlich durch die Hitze unter dem Kohlengefäß entsprechend rot. Und das sollte die Scham über das Getane symbolisieren. Es könnte auch sein, dass das mehr so ein Zeichen sein soll, dass die feurigen Kohlen ein Bild für die Scham sind, dass sozusagen das Gewissen brennt. Also wie dem auch sei, der Sinn ist klar, wenn ich einem, der mir feindlich gesinnt ist, etwas Gutes tue, dann kann es sein, dass der merkt, oh, was ich getan habe, ist ja auch nicht in Ordnung. Und dann kann es zu einer Versöhnung kommen, wenn beide sagen, ich hatte ja auch einen Anteil. Und mein Eindruck ist, der andere merkt das viel eher, dass er was falsch gemacht hat, wenn ich ihm was Gutes tue, als wenn ich ihm irgendwas heimzahle oder ihm Vorwürfe mache oder sage, wie kannst du nur oder was auch immer. Das heißt nicht, dass das immer so sein muss, aber es kann passieren. Vielleicht sagt jetzt jemand, nein, das glaube ich nicht. Dann antworte ich mit einem Lied, das Sie damals gesungen haben, liebe goldene Konfirmanden, wie ich hörte, Gottes Wort ist die Wahrheit. Also probieren Sie es aus, probiert es aus. Eine kleine Geschichte doch dazu. Suku war schon seit Jahren Pastor in einer ländlichen Region in Indien und erzählte in vielen Dörfern von Jesus. Gunnar hasste die Christen, belästigte sie und störte viele Gottesdienste. An einem Evangelisationsabend ergriff er das Wort, aber nicht, um wieder zu stören, sondern um etwas Besonderes zu erzählen. Er sagte, wie ihr alle wisst, war ich immer gegen die Christen und gegen Pastor Suku. Letztes Jahr habe ich beschlossen, Suku zu töten und habe ihn von einem Berg aus mit Pfeil und Bogen aufgelauert. Dann aber bin ich ausgerutscht und wurde im Fallen von einem großen Stein getroffen und lag mit gebrochenen Beinen da. Ich rief um Hilfe, aber niemand hörte mich. Dann aber kam ausgerechnet der Pastor vorbei, hörte mich und half mir sofort. Er war nicht schadenfroh, dass ich verletzt war, sondern er hat mich nach Hause gebracht, obwohl er eigentlich woanders hingehen wollte. Dann hat er sogar sein eigenes Geld gegeben, damit ich ins Krankenhaus kam und hat mich auch dort noch hingebracht. Das hat mich so bewegt, dass ich heute auf seine Botschaft hören wollte. Und ich sage euch, diese Botschaft und das Verhalten des Pastors haben mich überzeugt. Ich habe gerade eben mein Leben Jesus übergeben und ich bitte heute in aller Öffentlichkeit bei Suku um Entschuldigung. Ein Beispiel für feurige Kohlen. Wir haben uns heute drei Medikamente angeschaut gegen die Ungerechtigkeit in unserem Leben. Das erste war, Gott überfordert dich nicht. Das zweite, Gott übernimmt die Rache für dich, darum kannst du vergeben. Und das dritte, Gott gibt dir die Kraft, Gutes zu tun. Welches Medikament hilft Ihnen oder dir jetzt? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir nicht bei negativen Gedanken und Gefühlen stehen bleiben müssen, dass du uns davon freimachen kannst. Hilf uns, dass wir das auch ganz persönlich erfahren. Amen.
Vater, wir kommen nun vor dich mit unserem Dank und uns fällt es oft so schwer, weil unser Herz so oft voll von Bitten und Wünschen, Sorgen, Ängsten und Nöten ist, dass wir das Ursprünglichste und Grundlegendste unseres Lebens und unserer Beziehung zu dir oft vernachlässigen, den Dank. Nur durch dich, nur durch deine Gnade stehen wir hier, können wir überhaupt nur bestehen, weil du uns zuerst geliebt hast, weil du für uns anstelle von uns gestorben bist und auferstanden bist. Wir danken dir dafür, Herr, danken dir für deine Gnade, dein Geschenk an uns, deine unerschütterliche Liebe und Treue. Wir danken dir für unsere goldenen Konfirmanden. Bis hierher hast du sie gebracht, getragen und geführt, durch Höhen und Tiefen, in Ängsten und Sorgen, aber auch in Freude und Dank. Hab Dank dafür und hab Dank für jeden Einzelnen, der dich Herr und Freund nennt. Wir befehlen sie dir an, führe du sie weiter, begleite sie als treuer Gott und verändere Herzen, die erkaltet sind, bitter, müde oder noch nicht ganz dir gehören. Du, Herr, kannst verändern. Du kannst zerbrochene Herzen heilen und für uns das Unmögliche wirklich werden lassen. Herr, wir bitten dich, lass uns das erkennen und wahrhaben, dass bei dir kein Ding unmöglich ist. Schenke uns Vertrauen, all unsere Sorgen abzugeben, dir unser Leben zu geben und kompromisslos dir zu vertrauen und zu dienen. Wir sind oft so kleingläubig und glauben lieber unseren Gefühlen, anderen Menschen oder unserer Wahrnehmung. Lass uns wegkommen von dem Gedanken, dass wir den richtigen Weg und die rechte Zeit kennen oder um die Entscheidung bereits wissen und dir nur zur Bestätigung vorbringen. Wir wollen dich im Fokus haben, als unseren Entscheider, als unseren Verbündeten, Freund und allmächtigen Herrn. Zeige du einem jeden heute neu, wo wir ganz und gar dir vertrauen und unser Herz ganz dir zu Füßen legen sollen. Ich möchte dich für die Welt bitten, so vieles und viele sind so weit weg von dir. Vieles in Politik, Wirtschaft und auch in der Kirche ist so weit weg von dir und von deinem Plan. Bitte schaffe du Raum. Wir denken oft so klein, aber du schaffst Erweckung. Du willst eine Generation schaffen, die dich kennt, dir vertraut und die zu dir Vater sagt. Wir beten, dass du das allerorten tust, bei uns, in unseren Familien, unseren Gemeinden, in unserem Dorf, der Stadt und unserem Land. Wir wollen dir zutrauen, dass die ganze Welt dir zujubelt und alles andere, alles Falsche und Böse, sich dir beugt. Segne den Tag, segne unsere Gemeinde, die goldenen Konfirmanden und die vor uns liegende Woche. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, euren Festtag und in die kommende Woche, alles was kommt, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.